Hallo, hallo.
Hallo Marie.
Hallo Michael. Na, wie geht's?
Wie es mir geht, mir ist ja immer wichtig, wie es dir geht. Wie geht's dir denn?
Ach Gott, oh Gott, da sind wir schon direkt beim Thema.
Warum denn? Oh, 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 oh. Wir hatten kein Vorgespräch, ihr merkt das schon. Was ist denn da los?
Wir hatten seit langem das erste Mal wieder ein Vorgespräch. Nee, gar nichts ist los.
Aber kein privates.
Kein privates, nee. Big in Business. Wir sind big in Business. Mir geht's gut. Ich hatte heute einen relativ vollen Tag mit vielen unterschiedlichen Projekten, aber mir geht's gut, wollte ich sagen.
Hört man. Nein. Das freut mich zu hören.
Und dir, Michael?
Ich bewege mich in Richtung Zufriedenheit, wie man so sagt. Und ich habe meine ersten Online-Dating-Erfahrungen gemacht, vor allem den ersten großen Anfängerfehler gemacht.
Bevor wir dazu kommen, machen wir eine kleine Werbeunterbrechung, weil wir haben für diese Folge wieder einen ganz wunderbaren Sponsor an unserer Seite. Und zwar ist heute wieder Athletic Greens bei uns. Athletic Greens, auch genannt AG1 oder AG1. Weil Michael, du machst es jetzt zum Beispiel auch schon regelmäßig. Erzähl doch mal, wann benutzt du denn Athletic Greens eigentlich?
Na, ich nehme das täglich, weil ich ja auch auf dem Single-Markt jetzt wieder verfügbar bin. Da macht man natürlich wieder ein bisschen mehr Sport. Und das ist auch so ein sehr unkomplizierter Weg, alle Nährstoffe, die man so braucht, zu mir zu nehmen.
Genau, und ich nutze es vor allen Dingen, um auch in dieser dunklen Jahreszeit ein bisschen vitaler zu werden, ein bisschen wacher zu werden. Und viele fragen sich jetzt, was ist eigentlich AG1 oder AG1? AG1 ist dein tägliches All-in-One-Supplement, um all deine Nährstofflücken, die du hast, auf ganz natürliche Art und Weise zu füllen. Und zwar enthält AG1 insgesamt 75 Vitamine, Mineralstoffe und ganz viele Antioxidantien. Und das ist alles das, was du täglich brauchst, um deinen Nährstoffgehalt abzudecken. Und außerdem, das ist der positive Nebeneffekt, wird dein Immunsystem geschützt, was vor allen Dingen gerade zu dieser Jahreszeit sehr wichtig ist. Deine Darmgesundheit, deine Leistungsfähigkeit wird gefördert und, ganz wichtig für mich, dein Stress wird reduziert. Ja, eignet sich für alle Veganer, für Freizeitsportler, für Frauen, Männer, Menschen und alle, die sich auch noch ganz lange sehr jung fühlen wollen, also genauso wie Michael. Auch ihr könnt das gerne testen, wenn ihr wollt. Wir haben ein ganz spezielles Angebot für deine Erstbestellung im Abo. Schau am besten auf unserer Seite vorbei auf athleticgreens.com/unfähig. Und da erhältst du dann zu deiner Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 plus K2 und 5 praktische Travel Packs. Dann gibt's auch die 60 Tage Geld-Zurück-Garantie und das geht sehr problemlos, kriegt da einfach wieder zurückgebucht.
Und falls euch das so kompliziert war jetzt alles, könnt einfach in die Shownotes reingehen, da steht dann der Link direkt zu dieser Seite von uns,
genau. Dieses Angebot. Gut, Michael, gut. Jetzt erzähl doch mal hier nach dieser wundervollen Werbeunterbrechung, passt ja auch ganz gut, ne? Also du bist vital, ja, du hast ja schon gesagt, du machst Sport, du bist jetzt richtig big im Dating-Business. Erzähl doch mal aber trotzdem ganz kurz von deinem Fehler.
Ja, mein Anfängerfehler ist ja der, also dass ich mit einer Frau geschrieben habe, also sie hatte mich angeschrieben. Das ist ja am Anfang, wenn du dich anmeldest bei solchen Dating-Apps, kriegst du erstmal ganz viele Matches. Also ich hatte irgendwie so nach einem Tag 100 Matches. Also
natürlich.
Oder, nein, also das kriegt jeder. Natürlich hatte ich 100 Matches. Nee, das so werden die Leute, glaube ich, ein bisschen angeteased. Mhm. Nicht Matches, sondern Anfragen. Weil ich habe dann gesagt, okay, ich bezahle mal diese 17 Euro da im Monat einmalig, lass ich es mal drauf ankommen. Und dann siehst du nämlich, wer dich anmatcht. Oder anschreibt, so, ja. Und dann hat mich einer angeschrieben und die war schon, unwirklich schön. Und dann hat die mich angeschrieben und ich habe zurückgeschrieben. Es war alles ganz nett. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, eigentlich kann das hier nicht hinhauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und die hatte auch nur ein Foto und das war immer so nur zur Hälfte, ja. Und dann habe ich gesagt,
bist du ehrlich zu dir?
Ja, irgendwas stimmt hier nicht, habe ich gesagt. Was will die mit einem Typen wie mir?
So eine hatte ich doch in den letzten Jahren nie. Ja, sei genau. Noch nie gematcht.
Genau. Und das war irgendwie alles nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Freund Sebastian hat mir die Google-Bilder-Rückwärtssuche mal erklärt. Und man kann ja bei Google da habe ich dann einen Screenshot davon gemacht, habe das Foto hochgeladen bei Google und dann kannst du ähnliche Bilder suchen. Und obwohl das Bild halb nur war, hat Google dann das Originalbild gefunden. Und es war so eine Influencerin mit irgendwie 4,5 Millionen Followern. nur in Schwarz-Weiß dann gesetzt und so. Und dann habe ich der geschrieben und gesagt, weil sie hat gesagt, ja, sie ist ja so im Dating, ist sie ja ganz frisch und sie ist ja sehr verhalten. Und ich, naja, aber warum machst du denn dann, lädst du dann als Profilbild denn von dieser Influencerin Fotos hoch? Das macht es ja dann bei einem eventuellen Date noch schwerer, dich überhaupt zu erkennen. Das ist dann kein. Ja, das ist
doof. Da wollte ja, dich doch jemand. Da wollte dich doch jemand auf eine falsche Fährte locken.
Das war sozusagen der erste kleine Rückschlag, den ich aber gar nicht so als Rückschlag, sondern als Weiterentwicklung für mich empfunden habe. Und mal gucken, wie es weitergeht.
Das zeigt ja auch wieder, dass das wirklich sehr oberflächlich ist. Aber das ist es ja auch. Es ist halt einfach eine Dating-Plattform und da zählt ja Oberflächlichkeit. Also
es ist der erste
zumindest
Impuls.
Zumindest bei der Plattform, die du verwendest. Ja.
Obwohl die okay ist. Also es ist ja so,
wie heißt die
das
denn
haben
nochmal?
Wir. Lisa, ich sag hier keinen Namen. Raya ist es nicht.
Ha.
Obwohl ich
krieg's raus.
Nee, ja. Was wollte ich
aber
sagen?
Aber
es ist ja so, es ist ja letztendlich wie so ein Clubbesuch. Ja, du gehst im Club und dann siehst du in der Ferne jemanden oder du siehst jemanden und dann entscheidet das Aussehen über das Interesse. Wir haben ja letztens gelernt in der Folge mit den Männern, die vielleicht doch ein bisschen eingeschüchtert sind von Frauen, die ein bisschen intelligenter sind, dass Frauen ja über Attraktivität, also nee, gar nicht über Intellekt oder über Aura, ja auch Attraktivität von nicht so attraktiven Männern vielleicht noch erhöhen können. Aber das funktioniert da nicht so. Also da, weil die ganzen Ebenen halt fehlen im Online-Dating.
Das stimmt.
Und darum, es gibt halt so Dinge, die sieht man halt, wenn man sich trifft. Die sollte man nicht falsch angeben, wenn man zu einem Date sich vielleicht mal trifft und dann es offensichtlich ist, dass es nicht stimmt. Also Männer geben ja, hab ich mir sagen lassen, immer an, sie sind viel größer, als sie eigentlich sind. Das kann halt im Sitzen auch funktionieren, aber wenn man sich da hinstellt, dann ist man natürlich dann, sieht man es schon.
Ja, ich glaube, dass jeder da so ein bisschen rumflunkert oder so, wenn man sich da, wenn man denkt, dass es irgendwie besser ist, keine Ahnung, blonder, größer, kleiner, breiter, dünner, weiß ich nicht, zu sein. Oder nicht so intelligent zu sein, das haben wir auch gelernt. Also ich glaube, ist immer die Frage, wie man sich dann selbst einschätzt, ne? Hat ja was mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun.
Die große
Differenz. Das ist ja jetzt auch ein, ich sag mal, neues Phänomen, das du beschreibst. Und da geht es ja heute auch so ein bisschen in unserer Sendung drum. Ja, es ist ja nicht wirklich ein neues Phänomen, aber wir haben sehr viel Nachrichten zu dem Thema Lovebombing bekommen. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, und Michael, du wirst das jetzt aus dem Dating ja wahrscheinlich auch vielleicht schon mal kennen, ja, oder auch aus Beziehungen kennen, aus sich anbahnenden Beziehungen.
Ich kenne es vor allem von mir.
Ich überlege gerade, ob ich das eigentlich kenne. Ich kenne es, habe es persönlich noch nicht erlebt. Also so, nee, mal kurz nur. Aber es war, nee, auch nicht so richtig. Es geht um Lovebombing. Und viele schreiben, es gibt so neue Phänomene. Ghosting, Benching, Lovebombing. Und Lovebombing ist ja eigentlich was Schönes, würde man erstmal denken, ne? Wenn man so bombardiert wird mit Liebe und tollen Nachrichten und Komplimenten und überhaupt. Das ist aber die Frage, Michael. Und du hast es nämlich kurz im Vorgespräch gesagt, du hast das selbst ja auch mal gemacht. Warum? Warum macht man das?
Also ich bin ein Lovebomber, so nennt man diese Leute. Nee, warum macht er das? Also es gibt natürlich Leute, die das aus Manipulationsgründen machen, um da irgendwelche vielleicht emotionalen Abhängigkeiten aufzubauen. Aber sowas bei mir nicht. Also oder sagen wir mal, vielleicht was eher unbewusst so. Denn ich habe wirklich immer daran geglaubt. Ich habe geglaubt, wenn eine Frau sich so verhalten hat, dass mein Bindungssystem wollte, Moment, ich will jetzt Nähe herstellen zu dieser Frau. Das ist ja Verliebtheit. Dieser psychotische Zustand, den wir alle so lieben, dass man praktisch, das war die Traumfrau, das war die perfekte Frau. Wir hatten diese Gefühle, die wir füreinander hatten oder die ich für sie empfand oder was wir da hatten, das gab es vorher noch nicht in meinem Leben und so. Das habe ich auch wirklich geglaubt. Und ich bin ja auch so ein Typ, der dann auch wirklich, also ich liebe dich und sowas nicht, ja. Also so, das ist ja zu krass einfach. Aber ich bin ja jemand, der sehr gerne Geschenke auch Leuten, also nicht nur irgendwelchen Frauen oder so, nicht für mich gewinnen will. Aber nee, und da geht es ja um die gesamte Stimmung, wenn wir miteinander unterwegs sind oder wenn wir Zeit miteinander verbringen. Ja, das unterstützt sozusagen diese vermeintlichen Gefühle oder diese vermeintlichen großen Gefühle, die dann zu der großen Liebe irgendwie verklärt werden. Ja.
Können nicht genau solche Sachen auch die tatsächlichen Gefühle, die man ja meistens am Anfang eh noch nicht so richtig klar einordnen kann, auch nicht, ich sag mal, überschatten? Weil es kann ja dadurch sein, dass du denkst, oh Mensch, das ist so toll, ja, jetzt schenke ich dir dies und das und das und mit der kann man das machen und Zukunftspläne, Geschenke hier und ganz besondere Action-Dates und was weiß ich. Und du merkst eigentlich so in diesem Ganzen, was mache ich jetzt als nächstes in deiner Überlegung, dass die vielleicht auch gar nicht so toll ist. Also
die Frau.
Du belügst, ja, genau. Oder vielleicht auch deine Ideen, aber in dem Fall meine ich dann den Menschen, den du datest. Weißt du, was ich meine?
Das passiert dann später.
Weil das ist so, es ist für mich so eine offensichtliche Ablenkung irgendwie. Oder? So eine Ablenkungsstrategie von dir und deinen Gefühlen. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Warum macht man das eigentlich?
Also bei mir ist es der Grund tatsächlich Verlustangst. Also ich bin ja ein bindungsängstlicher Typ. Also ein unsicherer Bindungstyp, Beziehungstyp. Und bei mir ist halt eine Verlustangst extrem ausgeprägt. Ja, also dass ich sozusagen denke, sie wird mich verlassen. Es ist alles relativ, irgendwann wird sie mich verlassen und mich verletzen. Und wenn ich...
Moment, also davon gehst du direkt am Anfang aus.
Wollte ich gerade sagen. Also das ist natürlich unbewusst, was da eigentlich im Hintergrund bei mir abläuft. Und darum überschütte ich die sozusagen mit diesen großen Gefühlen, in welcher Form das auch immer, also mit diesem Love-Bombing, damit sie davon auch überzeugt ist, dass sie nicht geht und dass sozusagen eine Verletzung dann mir zugefügt wird. Ja, Narzissten machen das wohl auch. Also das sind eigentlich die beiden, die Bildungsängstler und die Narzissten, die machen das. Aber da sind es natürlich dann auch schon so.
Du bist ja auch Narzisst.
Ich habe narzisstische Züge, aber Narzisst, ich bin kein Narzisst. Also nicht in dieser gesteigerten Form, in der Ausprägung.
Du hast also narzisstische Persönlichkeitsmerkmale.
Haben wir alle.
Ja.
Die sind vielleicht noch ein bisschen mehr bei mir ausgeprägt, aber es ist tatsächlich nicht so, dass, also gerade bei Single-Männern, interessanterweise, gibt es Studien, da habe ich jetzt aber keine konkreten Zahlen, kann ich die aber recherchieren? Ich weiß, die ist immer wichtig.
Nee, nicht nur mir, ja, auch den Hörer und Hörern.
Steht in meinem letzten Buch. Steht in meinem letzten Buch drin mit Zahlen, dass es wirklich bei Single-Männern narzisstische Züge extrem ausgeprägt sind. Ein sehr hoher Prozentsatz ist. Also in den 90ern sogar. Ne? Also das ist schon krass.
Ja,
und,
aber dazu gehört ja auch, wenn du narzisstische Persönlichkeitsmerkmale hast, dann sind es ja oftmals auch, hängt ja damit auch zusammen, wenn ich dich recht verstehe, aus deinen Motiven, die du geschildert hast, dass da ja auch ein geringes Selbstwertgefühl mit schwingt.
Genau, sonst würde ich doch gar nicht.
Weil du das Gefühl hast, du musst dieses ganze Beziehung, dieses Kennenlernen, dich selbst auch aufwerten, um eben diese Bestätigung zu bekommen, ne? So diese Anhimmelung von dem Partner dann in dem Moment.
Genau, und das ist ja auch diese Bindungsangst oder diese Verlustangst entspringt ja auch aus einem geringen Selbstwert, weil ich mir sage, ich muss da, also das sage ich mir alles nicht bewusst, um mal zu sagen. Also ich gucke jetzt mit ein bisschen Abstand auf mich sozusagen, ja. Also da, dass ich sozusagen da eine Umgebung schaffe oder so eine emotionale Infrastruktur oder was weiß ich, die praktisch das alles verhindert, dass diese Frau geht. Und wenn ich mir selbst so sicher wäre, wenn ich sagen würde, ey, ich bin liebenswert, ich muss da nicht irgendwelche Mittel einsetzen, damit die Frau mich möchte oder will, dann würde ich das ja alles gar nicht machen müssen. Dann könnte man, und das ist für mich so ein Ansatzpunkt, da müssen wir vielleicht, um mal eine eigene Folge zu machen, weil es gibt einen Ansatzpunkt, den ich immer noch nicht gefunden habe, und zwar, wie ich meinen Selbstwert erhöhe. Wie man sozusagen sagt, ich habe so einen geringen Selbstwert, also diese Unsicherheiten, also was man da eigentlich für Mechanismen anwenden kann, um sich mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbstbewusst zu sein. Ja.
Also da würde ich sagen, können wir mal unsere gute Freundin Stefanie Stahl anrufen oder deine gute Freundin bei der Gastwäsche mal, die wahrscheinlich mit dem inneren Kind argumentieren würde. Aber das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, wo ich jetzt ehrlicherweise auch nur mutmaßen kann. Aber vielleicht können wir die Steffi ja nochmal einladen irgendwann. Vielleicht hat sie ja nochmal Bock und hört das hier gerade.
Dann könnte sie dich ja auch mal analysieren. So ein bisschen.
Dann könnte sie mich tatsächlich auch mal analysieren, genau. Aber das ist spannend, dass das alles so zusammenhängt. Es gibt ja auch viele, einfach die das wirklich auch nicht checken. Ne?
Also, du kriegst es ja im Zustand auch nicht mit.
Und deswegen ist das ja eher wie so wirklich so eine Masche, so eine, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Ist das eine Masche?
Eine Masche ist, dann kriegst du es ja mit, wenn es eine Masche ist.
Ja gut, aber die meisten Maschen kriegt man nicht unbedingt sofort mit.
Nee, also derjenige, der diese Masche einsetzt, meine ich. Also ja, ich krieg das nie mitbekommen.
Also, die Frauen haben gesagt. Das glaube ich schon. Hm? Ich glaube schon, dass das im Unterbewusstsein schon da ist.
Wenn man hinhört,
ja, aber auch im Bewusstsein. Also es gibt ja schon auch viele Männer, die auch bestimmte Dating-Maschen haben, aber auch genauso viele Frauen, die bestimmte Maschen haben. Und Menschen generell haben Maschen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele so eine Art Koffer mit sich mitnehmen, wenn sie wissen, sie gehen jetzt auf ein Date und gucken mal, was sie da auspacken. Also ich glaube schon, dass es da so welche gibt, die sich als besonders erfolgreich etabliert haben. Und das ist die Frage, ob Lovebombing auch mit dazugehört. Also wie gesagt, ich bin selbst noch kein, in Anführungszeichen, Opfer davon geworden. Hm. Fand es nur manchmal von einigen, weiß nicht, Nachfragen oder so dann oder so Zufälle, ja, so, ah, ja, derjenige fand auch ausgerechnet das und das total toll von Essen oder Lieblingslokal, ja. Ich habe das dann immer gesagt, ja, so, mein Essen ist italienisch und dann, ach, wirklich? Ja, wo gehst du denn am liebsten hin? Und dann habe ich das irgendwie gesagt, ja, das ist ja mein Lieblingsrestaurant, das ist auch meins. Ja, aber ich kenne da noch ein besseres, das ist was für ganz besondere Anlässe und so. Und dann denkst du ja schon so, ach krass, der kann jetzt meine Gedanken lesen, aber irgendwann dachte ich auch so, nee, das kann überhaupt nicht sein. Was für ein Zufall, nicht. Also das gibt es dann teilweise nicht. Und ich glaube, ist auch immer so die Frage, in welchem Zustand man dann ist. So. Also als Empfänger, sage ich jetzt mal, ja. Hm. Als der oder diejenige, die bebombt wird. Ja, also laut Statistik sind es laut dir ja mehr Frauen, die bebombt werden. Aber wenn du jetzt datest, ja, und du hast schon lange kein Date mehr gehabt und du steckst jetzt irgendwie die ganze Hoffnung in dieses Date, dann ist man vielleicht auch empfänglicher dafür und denkt sich so, ja toll, total toll, dass mir endlich mal jemand wieder Komplimente macht. Und wird das ja, jetzt vielleicht nicht sofort als Lovebombing abstempeln, das meine ich damit.
Ja, das muss ja auch nicht so wie irgendwie Ted Mosby sein, der beim ersten Date I love you sagt oder so. Das ist ja schon subtiler. Ja, ich habe das, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, nicht so mitbekommen. Die Frauen haben es dann eher mitbekommen. Die haben mir dann, also es ging ja darum, dass sie dann gesagt haben, du kennst mich doch noch gar nicht so. Du kannst es doch noch gar nicht einschätzen. Aber ich war wirklich überzeugt von diesen Dingern. Aber es ist das Bindungssystem wurde aktiviert. Und dann geht's halt darum, also letztendlich evolutionsbiologisch geht's ja, worum geht's? Also Nachfahren zeugen, Paarung. Und das liegt eigentlich dahinter, ja. Und dann baut man sich natürlich dann die großen Philosophien drumherum oder die ganze Begeisterung, die einen ja dann auch Sachen machen lässt. Also wenn ich so überlege, das ist eigentlich beunruhigend.
Was hast du denn gemacht? Mach mal ein Beispiel.
Na, ich habe zum Beispiel einmal sowas. Also das war halt eine Frau, die auch immer mir sehr doppeldeutige Signale gesendet hat. Also das war, das ist es ja, was mich immer so angefixt hat. Und das habe ich jetzt ja auch erst so in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren für mich erkannt. Ja. Und da war es dann so, die war mit einer Freundin in einer Bar. Und ich habe gesagt, ach, das ist ja ein Zufall. Ich bin in der Nähe.
Machst
also
du
mit dem Kumpel. Doch, ich war, nee, ich war nicht. Ich habe gesagt, ich bin mit dem Kumpel in der Nähe, auch in einer Bar. Wir können uns ja danach noch sehen. Also, wenn das so passt, ja. Also, ich weiß noch nicht, wie ich mit ihm da sitze und so. Und dann habe ich aber, ich war aber gar nicht, ich war dann halt da, bin da ein bisschen durch diese Gegend da rumgelaufen. Also, eigentlich total psycho schon. Und bis sie dann geschrieben hat, ja, sie geht jetzt gleich los. Und ob ich denn noch in der Nähe wäre. Und ich ja, nee, aber mein Kumpel, der hat auch gesagt, er geht auch alleine nach Hause und wir treffen uns dann, wir können uns dann da treffen und so weiter. Oder an dieser Ecke dann treffen. Und da haben wir uns da getroffen. Also sowas dann zu inszenieren, das ist schon ein bisschen seltsam.
Ja, erzähl mal weiter, jetzt bist du ja eh schon mitten in der Geschichte. Wollen wir mal wissen, wie es ausgeht.
Naja, dann kam sie halt an und dann sind wir halt zu mir gefahren halt.
Oh, Michael, ey. Zufall. Ja gut, aber das könnte man ja auch so ein bisschen als, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, aber das könnte man ja auch so ein bisschen als vielleicht Notlüge oder sowas abstempeln, ne? Das ist die Frage, also ob das jetzt Psycho ist. Also ich meine, nee, ich habe auch schon mal eine kleine Notlüge erfunden. Ich frage, weiß jetzt aber gerade keine mehr, aber habe ich sicherlich auch schon mal gemacht, wenn es ums Dating ging.
Dieses Erlebnis ist für mich das beste Beispiel dafür, dass Verliebtheit und vor allem auch unglückliche Verliebtheit ein psychotischer Zustand ist einfach, ja. Mhm. Weil du bist dann wirklich nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Und ich weiß noch, wie ich dann, ich bin dann immer am Wasserturm, immer so, an diesem Platz am Wasserturm in Berlin, immer so, so drumrum gelaufen und hab da gewartet, bis wir uns dann sehen können, dann, ja. Und diese, man hat diesen Schein da aufgebaut, ja. Also, es ist ja unglaublich. Und ich habe dann einen Kumpel gehabt, mit dem ich da sozusagen saß. Aber mit dem ich halt nicht saß, aber mit dem hatte ich das natürlich abgesprochen. Und der hat mich ja immer angefeuert, dass ich mich in dieser, wegen dieser Frau doch immer weiter und weiter kümmern müsste, weil er genauso funktioniert hat bei Frauen. Weil er auch immer so eine Frauen hatte, oder an Frauen interessiert war, die ihn sozusagen immer wieder von sich weggestoßen haben. Ja. Mhm. Und das ist kein guter Berater.
Nee, aber jetzt ist ja die interessante Frage, wie lange geht denn sowas? Also wann ist denn da so eine Art Wendung in der Geschichte. Also wann hast du denn dann aufgehört, solche Sachen zu machen? Weil irgendwann wird es ja vielleicht auch so ein bisschen wirklich komisch, ne? Du hast ja schon gesagt, dass einige Frauen dich ansprechen und sagen so, hey, du kennst mich ja noch gar nicht. Also, und die da vielleicht auch gar nicht mehr so drauf anspringen oder auch sagen so, ach komm, Michael, also du langweilst mich jetzt hier mit deinen komischen Geschichten. Habe ich längst durchschaut, ja. Das ist so die Frage, wie, was macht das dann mit dir? Wirst du dann irgendwie noch extremer als Lovebomber oder ziehst du dich dann zurück und verlierst das Interesse? Was passiert denn dann? Also wenn du merkst, dass diese Frau das Selbstwertgefühl, was du ja eigentlich bestätigt haben möchtest, dir diese Bestätigung eigentlich auch nicht gibt.
Naja, das ist ja also das ist eigentlich so ein Hoch- und Runter-Schaukeln. Da wird ja auch immer auch viel gelitten. Ja, ich meine, es hat ja seinen Grund, warum dieses Lovebombing passiert, ja. Mhm. Also bei mir ist es ja wirklich dann diese widersprüchlichen Signale. Das sind dann immer Frauen, die sagen, hey, du bist der Tollste, aber gerade geht das nicht. Ich habe auch das und das habe ich noch nicht verarbeitet, bla bla bla, aber wir können es trotzdem noch weiterhin sehen. Und das wird natürlich dadurch immer wieder angefeuert. Dann sag ich, okay, alles super, es ist so wunderbar mit uns. Dann zieht sie sich wieder zurück. Und so geht das ja hin und her und hin und her. Und irgendwann kommt es dann auch immer mehr zur Diskussion. Dann wird das so ersetzt. Auf der einen Seite sagt sie halt, okay, noch nicht, aber du bist ganz toll. Aber sie kann sich aber dann immer noch nicht entscheiden, ne? Und da wird man natürlich auch irgendwann ungeduldig, dann gibt's dann immer mehr Diskussionen und dann kristallisiert sich ja auch raus, dass das nicht mittelfristig oder das ist einfach nicht passiert. Und ganz brutal gesagt ist es ja letztendlich so, sie entspricht irgendwann dann nicht mehr meinen Erwartungen und dann ist das, nee, ganz brutal gesagt, also bei diesem speziellen Beispiel war es so, als sie sich dann für mich endgültig entschieden hat, oder als sie gesagt hat, sie ist jetzt offen dafür, habe ich gesagt, es ist alles schon. Die Gefühle sind in den letzten Monaten so zerstückelt worden.
Ich bin genug um den Wasserturm gelaufen. Ich
bin genug um diese eine Abend, diese eine Stunde.
Oh Mann, nee, Michael, aber da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das ist doch auch scheiße. Also,
natürlich ist
ich
scheiße.
Ich kann das ja ein Stück weit verstehen. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich die Grenze zwischen Lovebombing und normales, in Anführungszeichen, verliebt sein? Weil
das ist kein großer Unterschied.
Genau, also viele können ja auch denken, das ist, wieso, mein Freund war auch so oder ist so oder meine Freundin, ist der jetzt irgendwie, bebombt er mich, bin ich jetzt ein Opfer, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Der muss es doch irgendwie noch was anderes geben, wie man das feststellen kann. Und vielleicht merkt man es ja an der Reaktion von dir in dem Fall, von einem Bomber, ne? Also in dem, ich nenne es mal Bomber, von einem Love-Bomber, der dann einfach das Interesse auch verliert. In dem Moment, wo die andere Frau sagt, super, jetzt habe ich richtig Bock auf dich. Du musst nicht mehr um den Wasserturm laufen und mich abholen, sondern ich komme jetzt dahin gelaufen und warte sogar schon auf dich. Im übertragenen Sinne. Also soll heißen, sie hat sich fully committed und hat richtig Bock, jetzt eine Beziehung oder sonst irgendwas zu starten. Und in dem Moment, wo du das merkst, ziehst du dich dann zurück.
Weil ich dann die Kontrolle wieder habe. In meinem, das ist wieder die Verlustangstgeschichte. Dann sage ich, okay, ich habe die Kontrolle. Wenn ich mich jetzt für sie entscheide, kann sie mich irgendwann in einem halben Jahr vielleicht verlassen und mich dann noch mehr verletzen. Aber jetzt kann ich sagen, okay, ich mach das, beende das. Und das tut dann nicht so weh. Und das mache ich nicht bewusst. Also das mache ich auch alles nicht mehr.
Aber Michael, an der Stelle muss ich mir ganz kurz sagen, richtig gut, dass du das für dich aufgearbeitet hast.
Ja.
Wirklich, also, weil das, so genau, aber genau diese Transferleistung, ja, was steckt eigentlich dahinter? Das ist so essentiell und da kann man auch mal da draußen sehr, also an euch alle, die da jetzt gerade zuhören, Finde ich voll gut. Also kann man sich mal ein Beispiel nehmen und auch mal sich selbst hinterfragen, aus welchen Motiven mache ich vielleicht auch bestimmte Dinge. Wir müssen Steffi Stahl hier reinkriegen, Michael.
Das weiß ich nichts. Ja. Das weiß ich auch nur, weil ich dieser bei ihr da ja in diesem Podcast war, in dieser Podcast-Folge. Und das ist ja das Interessante an der ganzen Geschichte. Das waren ja, ich glaube, das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, dieses Gespräch. Ja, und das, da hat sie also die ging ja gar nicht in die. Sie ging ja nicht mal in die Tiefe. Also ich glaube, sie hat einfach ein paar ganz stinknormale Mechanismen. Ich bin halt auch jemand, also mir hat gerade heute und gestern, ich kriege gehäuft Mails von Leuten, die diese Folge gehört haben. Mhm. Und es scheint extrem vielen Leuten so zu gehen. Also ich scheine irgendwie so eine Vorlage zu sein oder so total durchschnittlich. Also wie viele halt sind, ja, oder wie viele halt ticken.
Jetzt ist aber die Frage, wie man da jetzt weitermacht. Also jetzt weißt du, dass du narzisstische Persönlichkeitsmerkmalstörungen hast und ein kleiner Laufbomber bist. Jetzt ist ja die Frage, wie du damit jetzt umgehst. Moment.
Narzisstische Persönlichkeitsstörung? Also ich habe sicherlich Züge, aber ich weiß nicht, ich habe keine narzisstische Störung, denke ich nicht. Dann würde ich wirklich anders.
Na gut, dann schneiden wir das raus und sagen wir, okay, und das ist ja eine sehr gute Erkenntnis. Und jetzt ist aber die Frage, wenn Menschen wie du erkannt hast, was dein Motiv ist, beziehungsweise was eigentlich dein Bedürfnis ist dahinter, da ist die Frage, was macht man denn jetzt, wenn man das aktiv bekämpfen möchte? Also kann man es? Ja, kann man.
Ja,
kann man
auf jeden Fall. Aber ich glaube, also man braucht jemanden, der einen da so ein bisschen führt einfach, ja, der einem auch also an die Hand nimmt in gewissen Situationen. Vielleicht ist es auch eine, dass man so ein bisschen eher verhaltenstherapeutisch angeht, vielleicht, dass man halt merkt, wenn man in so einer Situation ist, das erkennt man ja schon, dass man dann sozusagen Mechanismen lernt oder sich das irgendwie vergegenwärtigt und dann sein Verhalten anpasst. Mhm. Also es ist tatsächlich, muss ich auch mal sagen, also vielleicht liegt es auch an dieser Corona-Zeit, ich hatte danach auch nie, also seitdem ich das weiß, nicht mehr so eine Nummern, also so eine totalen überbordenden das ist alles hier das Große und die Gefühle und bla bla bla. Ich habe dann aber meine Ex-Freundin wieder getroffen sozusagen. Das war ja, egal wie es jetzt geendet ist, der gesündeste Beziehungseinstieg, den ich jemals hatte. Weil das waren spezielle Umstände, da war eine Vertrautheit da und so weiter. Ne? Da war diese ganze Kennenlernphase, das war ganz anders. Aber das war halt wirklich so eine schöne Kurve nach oben. Okay. Und
das klingt
und
gut.
Sicherlich lag es auch an den Umständen, aber ich bilde mir ein, dass es auch durch dieses Wissen halt war, weil sie wäre auch gar nicht interessant für mich gewesen, weil sie gesagt hat, ich möchte mit dir zusammen sein. Und das ist für so eine Leute wie mich eigentlich nicht, die sind nicht interessant für mich. Ich will kämpfen. Ich will eigentlich leiden. Das ist eigentlich total krass. Also es ist richtig masochistisch eigentlich. Man will leiden. Ich habe immer früher gedacht, Leiden gibt meinen Gefühlen eine Würde oder eine Tiefe erst. Das muss immer leiden.
Berechtigung,
muss,
ja.
Ja, oder wenn eine Frau kämpfen muss oder wenn du leiden musst, dann ist das wirklich erst eine Liebe, die irgendwie das mal Substanzielles ist oder so, ja. Dostojewski, da wird auch nur gelitten. Mein Problem ist halt, zu viele Dostojewski-Romane zu früh gelesen zu haben. Denn da alle, die sich lieben, verletzen sich die ganze Zeit. Und es wäre jetzt so eine Vorlage. Vor meiner ersten Beziehung war das auf jeden Fall eine Vorlage. Und da war ich dran schuld.
Na gut, aber jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie kann man, gut, wir brauchen einen Experten. Wir brauchen einen Experten, der sich mit diesem Thema auch nochmal besser auskennt. Ja, weil ich habe da keine praktische Erfahrung drin, leider. Ich kriege das dann nur so über Kante und Ecken oder so mit. Aber ich habe nur ganz viele Fragen in meinem Kopf, ne? Also, wie kann man das durchbrechen und vor allen Dingen, was kannst du auch als diejenige machen oder derjenige machen, der das dann mitbekommt in so einer Situation, wenn du das durchschaut hast und kann man diese Masche auch irgendwie durchbrechen, während das passiert und das Ganze auch irgendwie in andere Bahnen lenken. Wenn euch da draußen das schon mal passiert ist, ja, dass ihr Opfer in Anführungszeichen oder ja selbst auch Lovebomber seid, also wenn ihr in Anführungszeichen Opfer von Lovebombing seid oder das selbst schon mal ausgeübt habt, dann schreibt uns an podcast@michaelnast.com und teilt uns eure Erfahrungsberichte. Und dann können wir nämlich auch noch was lernen. Und ja, wir können ja mal gucken, dass wir dann nochmal dieses Thema, das hat ja auch sehr viel mit Narzissmus zu tun, ne? So.
Es ist, wie gesagt, also es gibt zwei, die Bindungsängstler und Narzissten. Und Narzissten sind ja auch Bindungsängstler. Ja, muss man ja auch sagen.
Sind, also, ja, das ist aber spannend. Das ist dieses Motiv, dass du eigentlich Angst hast, den Kontrollverlust zu haben in Form von, sie könnte mich verlassen. Also diese Bindungsangst genau. auch hast. Das ist schon, bist du da nicht eigentlich bindungsvermeidend?
Das ist alles so eine Mischung. Also jetzt, ich glaube, ich bin jetzt eher ein Bindungsvermeider.
Die bindungsängstlich sind ja eigentlich die Menschen, die Angst haben, also genau, die Angst haben, verlassen zu werden. Genau, ich glaube auch, es hängt zusammen. Die Angst haben, verlassen zu werden. Die, das sind auch meistens die Typen, die dann auch ja so Streit auch nicht können, ne, und alles genau. in die Beziehung legen. Da gibt es ja auch die sehr sicheren Beziehungstypen, die genau. sehr neutral sind, die einfach wirklich geben und nehmen, eine gesunde Beziehung haben, Grenzen aufzeigen. Und eben die Vermeider, so wie du, die mit bestimmten Maschentechniken versuchen, eigentlich gar keine richtige Beziehung aufleben
genau.
zu lassen.
Aber vorher, das ist interessant, also bevor ich diese Erkenntnis über mich hatte, war ich ein ängstlicher Beziehungstyp, weil ich aus irgendeinem Grund, der tief in meiner Kindheit offensichtlich liegt, der Meinung bin, ich muss um Liebe kämpfen. Ich muss immer beweisen, dass ich ein liebenswerter Mensch bin, dass eine Frau mich liebt. Ja. Und seitdem ich es weiß, ist es nicht mehr so. Seitdem ich es weiß, bin ich eher ein Bindungsvermeider. Also ich fühle mich dann schon sehr, sehr schnell eingeengt. Also das ist schon ganz schön heftig. Da muss ich auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Da hast du aber was Gutes aufgeworfen. Die Frage ist, was man da machen kann. Ne?
Was man da machen kann. Ja, ich kann es auch nicht sagen, außer dass man das vielleicht mal anspricht oder diejenigen einfach dann die Flucht ergreifen und einfach sagen, was heißt Flucht ergreifen, das wäre ja dann Ghosting, aber zumindest sagen so, nee, auf sowas habe ich keine Lust, ich habe dich durchschaut. So nicht mit mir, nicht mit mir, nicht
aber
mit
damit
mir,
kennst,
mein Lieber.
Genau, und damit erkennst du mich besser, als ich mich selbst erkenne. In der Situation, in der ich ja wirklich auch überzeugt bin von diesen Gefühlen. Narzissten, glaube ich, wiederum setzen das Bewusste ein. Um da so eine emotionale Abhängigkeit zu errichten sozusagen. Ja, da ist ja immer sehr viel Planung und das ist ja eigentlich das Tragische, ne? Also das Gefährliche auch, dass die Leute das alles sehr bewusst machen.
Und da stecken ganz viele Motive hinter. Autonomie, Kontrollverlust, Macht, Kontrolle, Macht.
Ja, und Autonomie ist es ja bei mir auch. Also das ist ja dann so bei den Bindungsvermeidern, die fühlen sich ganz schnell eingeengt. Ich habe das richtig gemerkt. Ich merke das jetzt auch gerade so an Beispielen. Also wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder so, da gibt es dann so Phasen, da fühle ich mich sehr schnell sozusagen eingeengt, ja, in meiner Freiheit entzogen, obwohl die Frau gar nichts macht. Ja, also es ist dann, aber ich habe das so im Kopf, dass ich sage, ey, ich will ja vorwärts kommen. Sozusagen, ja. Und das muss man auch für sich arrangieren. Aber vielleicht ist es dann wirklich so, dass dann doch dieser Verliebtheitskick sein muss. Ich bin halt nicht so ein total vernünftiger Typ. Ich kenne eine Frau, die sagt immer, ich glaube an die vernünftige Liebe. Das ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Das ist also ein Kumpel von mir, der Psychologe, und der hat gesagt, er kennt Leute, die diese Verliebtheitsphasen unerträglich finden. Weil du dann so verblendet bist, ja, du bist ja dann nur mit dir selbst beschäftigt, die andere Person ist ja nur eine Projektionsfläche. Die Beziehung fängt ja erst an, wenn diese Verliebtheitsphase endlich vorbei ist, dass man den Menschen kennenlernt. Und das finden Leute in seinem Alter, der ist ein bisschen älter, und er meint, es ist als quälend, diese Verliebtheitsphasen, ja. Diese vernünftige Liebe, damit meint sie das ja. Ja, dann sagt sie, okay, ich möchte das und das Leben, so wie ich es gestalten, mit der und der Person. Und dann kann Liebe, die ja eine Entscheidung ist, dann auch entstehen. Aber ich bin nicht so. Ich bin jemand, der so ein bisschen Kick braucht. Ich brauche irgendwas, was meine Prägung sozusagen aktiviert und dieses Muster sozusagen dann ablaufen lässt vielleicht. Aber sicherlich nicht in dieser Härte, wie das halt früher der Fall war. Aber es ist halt ein langer Prozess. Es ist halt, man lernt halt nicht aus. Man lernt immer weiter und man auch über sich selbst Dinge. Das ist ein großer Prozess. Wie du immer so schön sagst, in englischen Worten.
Trust the process, habe ich gesagt. Ja, ich finde, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort.
Stimmt. Eine Floskel. Aber es ist so einer Floskel verkommen, weil so viele benutzen. Aber es hat ja einen Wert.
Ja, ich bin gespannt auf die Zuschriften, die wir bekommen. Und vielleicht finden wir noch einen Narzissten, der mit uns Lust hat zu reden. Und Steffi genau. Stahl. Wenn Steffi Stahl das hört, Steffi Stahl, bitte melde dich. Melde dich an podcast@michaelnast.com. Ihr kennt euch ja noch. Kann ich auch einfach so anrufen.
Ich kann die fragen. Ich kann ihr eine Mail schreiben.
Gut. Gut.
Dann müssen wir uns mal ein Thema überlegen.
Ja, machen wir. In diesem Sinne.
Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. So ein bisschen intensiv, so ein bisschen ans Eingemachte.
Mhm. Ja, ist gut.
Manchmal fallen einem so Sachen ein, da weiß man, die Vergangenheit ist, man muss nochmal zurück in die Vergangenheit. Gerade auch in Situationen, die man eigentlich für abgeschlossen hält, weil man die schon so abgelegt hat, aber die auch ein bisschen unangenehm sind in Erinnerung. Aber es ist immer ganz gut, nochmal durch diesen komischen Schmerz zu gehen, ne? Nochmal diese Psycho-Sache nochmal zu rekapitulieren nach 3-4 Jahren oder wann, wie lange das her ist. Naja. Danke, dass du mich dazu bringst.
Sehr gerne. Das freut mich. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch da draußen eine wundervolle Zeit, egal wo ihr gerade seid.
Das wünsche ich euch auch.
Tschüss. Tschüss.